Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen.
Chatten, liken, spielen. Permanent werden wir digital überflutet. Restart, von der Computerspielsucht zurück ins Leben. Das ist heute Abend unser Thema. Am Mikrofon Anke Genius. Einen schönen guten Abend. Mal eben ins Handy gucken, was googeln, Mails und Nachrichten checken. Ein Leben ohne digitale Medien kennen Kinder, Jugendliche und auch viele Erwachsene gar nicht mehr. Das Smartphone ist für die meisten der ständige Begleiter. Ein Tag ohne, wohl nur schwer vorstellbar.
Ich bin Marcel, bin 24 und ja, ich spiele sehr gerne. So ein bisschen mein Hobby.
Was denn?
League of Legends zum Beispiel, Fortnite, jetzt aktuell auch Survival-Spiele, sowas wie The Raft oder The Forest. Das spiele ich mit meinen Kumpels halt gerne, nehme das nebenbei ein bisschen auf, schneide das ein bisschen, lade das dann auf YouTube auch hoch.
Wie viele Stunden kommen ungefähr zusammen?
Oh, das kommt immer ganz darauf an. Also es ist immer tagesabhängig, ne? 1 bis 4, 5 Stunden. Aber auch nicht jeden Tag, das muss man auch sagen.
Wenn ich aufstehe, gucke ich als erstes aufs Handy und dann halt zwischendurch immer, ohne dass man es wirklich merkt. So allein die Zeit und dann guckt man doch auf Instagram, Snapchat und so, ja.
Lernt ihr irgendwie in der Schule auch so einen bewussten Umgang mit dem Handy und Computer?
Nein, nicht wirklich. Also wir arbeiten mit Netbooks mittlerweile, also schon viele Jahrgänge ab der 7. Klasse. Also eigentlich wird uns das sozusagen auch beigebracht, mit Computer zu arbeiten.
Ich bin 15 Jahre alt. Insgesamt mit Computer, Handy, gerade so Serienfilme, bestimmt so auf 4 Stunden am Tag.
Wenn ich dich jetzt mal frage, so ein Tag ohne Smartphone, ohne Computer, wie wäre das für dich?
Ich habe das tatsächlich gemacht vor einem Monat, einfach mal ein Wochenende das Handy weg. Es ist tatsächlich ein anderes Gefühl, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe tatsächlich was vermisst. Es war ein komisches Gefühl, weil ich war nicht am Handy, kein Fernsehen geguckt, kein Computer, gar nichts. Aber ich finde, man kann auch so leben.
Warum hast du es gemacht?
Weil ich bei mir selber gemerkt habe, dass es deutlich zu viel wird.
Ich bin Stavros, ich bin 27 Jahre alt und ich bin bekannt internetsüchtig mit 25 Stunden am Tag. Ich spiele zwar in letzter Zeit nicht mehr viel, weil es die Zeit einfach nicht erlaubt, wenn dann zwischendurch mal kurz auf dem Handy, aber der Internetkonsum im Sinne von Serien, Film, Kommunikation ist wirklich, ja, doch hoch. Ist etwas, was ich eigentlich nicht missen will auf Dauer und ich finde das auch in Ordnung so.
Im ICD-10, dem aktuellen ärztlichen Diagnosehandbuch in Deutschland, gibt es gar keine Krankheitsbezeichnung für die Internetsucht. Aber im Folgenden, im ICD-11, soll es drin sein. Rund 270.000 Jugendliche weisen internetbezogene Störungen auf. Mädchen nutzen insbesondere die sozialen Netzwerke. Jungen sind eher abhängig von Computerspielen. Laut einer Studie ist jeder 12. Junge oder junge Mann süchtig nach Computerspielen, Tendenz steigend. In Hannover gibt es seit 19 Jahren eine stationäre Therapieeinrichtung für suchtkranke Jugendliche, Teen Spirit Island am Kinderkrankenhaus auf der Bult. Dort ist zurzeit auch der 18-jährige Timo wegen Computerspielsucht in Behandlung. Seinen Namen haben wir zu seinem Schutz verändert. Timo wird uns aus seiner Situation vor und während der Therapie berichten und auch seine Eltern, die mit in die Behandlung einbezogen werden, kommen zu Wort. Wir werden auch darüber sprechen in dieser Sendung, wie man Online-Sucht erkennen kann und was Eltern tun können. Wie lernen Kinder einen gesunden Umgang mit den Medien und ab wann ist das Arbeiten mit dem Computer in der Schule sinnvoll? Dazu wird sich im Laufe der Sendung auch der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne äußern. Und Professor Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Psychosomatik im Krankenhaus auf der Bult. Er ist hier im Studio. Schönen guten Abend, Herr Professor Möller. Auf das Thema Computer in der Schule werden wir später noch kommen. Sie haben ja gerade schon ganz intensiv zugehört bei den Jugendlichen, wie viel sie Medien nutzen. Da wurden Sie schon gleich ganz unruhig.
Also wir haben die Situation, dass Kinder und Jugendliche heute 5 bis 7 Stunden am Tag Bildschirmmedien nutzen, circa 4,5 Stunden davon im Internet sind. Und es gibt Untersuchungen, dass das Smartphone, was ja allgegenwärtig ist, bis zu 150 Mal am Tag aktiviert wird. Das heißt, alle 9 Minuten werden sie in ihrer Tätigkeit unterbrochen. Es sind vor allem die sozialen Medien und YouTube, die hier genutzt werden. Und das bleibt natürlich nicht folgenlos. weil das Medium unseren Tag bestimmt. Hier gibt es zum Beispiel eine aktuelle Studie aus dem letzten Jahr, die sogenannte Blickstudie, die gezeigt hat, was wir vorher auch schon wussten, dass vermehrte Nutzung von Bildschirmmedien oder digitalen Medien zu Schlafmangel, Adipositas, also Fettleibigkeit, Konzentrationsstörung, Kurzsichtigkeit führen. Und Eltern geben an, dass ihre Kinder im Verlauf des Tages nicht länger kumulativ als 2 Stunden sich ohne Medien beschäftigen können. Und das freie kindliche Spiel ist eins der wichtigsten Elemente für die gesunde seelische und körperliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Darauf werden wir auch später noch mal genauer eingehen. Nun haben Sie ja vor 19 Jahren das Therapiezentrum Teen Spirit Island mitbegründet in Hannover im Krankenhaus an der Bult. Teen Spirit Island war damals 1999 die erste Suchtklinik, speziell eben auch für Jugendliche in Deutschland. Was war denn der Anlass?
Nun, es gab diese Kinder und Jugendlichen damals auch noch Heroinabhängige, die nicht versorgt waren. Sie tauchten in der Pädiatrie, in der Kinderheilkunde oder in der Erwachsenenpsychiatrie auf. Und es war ein Konsens, dass wir für diese Patienten eine Therapiestation gründen müssen. Die Hauptdrogen waren damals auch schon Cannabis, Alkohol und die anderen Drogen, aber das sind die Hauptdrogen. Und es tauchten dann 2008, 2009 erstmals Internet- und Computerspielsüchtige Jugendliche auf, die Symptomatik einer Suchterkrankung hatten. Wir haben angefangen, sie zu behandeln, auch stationär, und dann 2010 die bundesweit ersten Plätze im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie für dieses Klientel eröffnet.
Wie ist mittlerweile so das Verhältnis zwischen den suchtgebundenen Stoffen und der Online-Sucht?
Also wir haben insgesamt 18 Behandlungsplätze. 6 davon sind primär für die Behandlung von Internet- und Computerspielsüchtigen eröffnet worden. Und ungefähr das Verhältnis 1:3 haben wir auch heute noch.
Wie ist die Erfolgsquote?
Wir haben eine Untersuchung mit der Universität Hamburg gemacht, wo wir Patienten über ein Jahr nachuntersucht haben von einem kompletten Behandlungsjahr. Und wir haben dort Erfolgsquoten von 70-80%, was für den Suchtbereich extrem gut ist.
Und das Thema Online-Sucht, wird das immer stärker nachgefragt bei den Therapieplätzen?
Es ist, wenn man sich die Verteilung der Suchterkrankungen anguckt, das bestimmende Thema, und es wird wahrscheinlich das noch bestimmendere Thema sein. Das Besondere ist aber, dass ein 16-Jähriger, der nicht in die Schule geht und die Zeit vor dem Computer verbringt, nicht unbedingt einen Aufschrei auslöst, sodass es manchmal relativ lange dauert, bis der Patient in die stationäre Behandlung kommt.
Wie man das erkennen kann, was vielleicht erste Alarmzeichen sind, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Zunächst möchten wir einfach mal erklären, wie sieht Teen Spirit Island eigentlich aus? Die Therapie dort gliedert sich ja in 3 Phasen, A, B und C. Und wir nehmen Sie jetzt einfach mal mit auf die alte Bult zu Teen Spirit Island.
Es ist ein später Vormittag und wir stehen jetzt hier vor TSI, vor Teen Spirit Island. Es ist ein blaues Haus, sieht eigentlich so gar nicht nach typischer Klinik aus, und ganz bunte Fensterrahmen, die fallen auch ins Auge. Ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin zusammen mit Jörg Fricke. Er ist der stellvertretende Stationsleiter für Pflege- und Erziehungsdienst. Herr Fricke, was hat es mit diesen bunten Fensterrahmen eigentlich auf sich?
Das sind noch Resultate von dem Hundertwasser. Der hat das damals mitentwickelt, und die Fenster haben das über den Hintergrund, dass die Patienten sich hier verewigen können oder ihre Räume selbst gestalten können und auch ein bisschen einen Eindruck hier hinterlassen können.
Auf einem steht hier drauf, nur wer weiß, wo er hin will, setzt die Segel richtig. Bei dem anderen steht Ruheraum und ganz bunt bemalt. Was passiert denn mit diesen Fensterrahmen nach einer Zeit? Dann werden die wieder neu gestaltet?
Genau, die werden weiß gestrichen. Und dann können die neuen Patienten sich auch wieder verewigen, dass es immer auch Abwechslung ist und immer schön bunt bleibt.
18 Plätze sind es hier, 18 stationäre Plätze. Wie viele Pflegedienstkräfte haben Sie dafür?
Wir sind 18 Pflege- und Erziehungsdienstleute. Wir haben 4 Therapeuten, einen Oberarzt, wir haben 3 Sozialarbeiter, 2 Lehrer und eine Reinigungskraft.
Wir gehen einfach mal rein, ja? Also hier sind ja 2 Türen, doppelte Türen. Sind die nachts eigentlich zu?
Die sind normal zu wie zu Hause auch, aber es ist keine geschlossene Station.
Und hier rechts ist ein großer, riesiger Plüschlöwe. Der ist ja, ich würde mal schätzen, so 1,50 ist der hoch. Hat der eine besondere Bedeutung?
Nein, hat er nicht. Der ist nur zum Angucken und Streicheln da für die Patienten.
Muss er auch manchmal sein.
Ja, genau.
Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Rechts ist eine Wand, da sind auch die Fotos von allen Mitarbeitern. Es ist so gelb gestaltet, also eigentlich so ganz sonnig und freundlich. Und wenn man nach links geht, da geht es, glaube ich, dann auch los für Patienten, wenn sie neu kommen.
Genau, das ist dann die A-Phase, da kommen die Patienten an. Nachdem sie sich vorgestellt haben in der Ambulanz, wird dann entschieden, wie schnell und wie dringend die Patienten aufgenommen werden müssen. Und dann geht das in der A-Phase los. Begrenzter Raum, 6 Patienten, 24 Stunden am Tag zusammen. Die müssen sich zusammenraufen, die müssen uns kennenlernen, die müssen die Regeln kennenlernen. Die müssen auch früh aufstehen und haben ihre Verpflichtungen. Erstmal ankommen und gucken, ist das was, kriege ich das hier hin?
Bevor man in die A-Phase kommt, also es sind ja Jugendliche, die ein Suchtproblem eben haben, entweder Drogen, Computer oder was kommt so alles vor?
Ja, PC, Internet, Sucht, Drogen, alles eigentlich, was auf dem Markt ist. Das fängt bei Alkohol an, Cannabis, Amphetamine, die ganzen chemischen Sachen. Zum Glück weniger Heroin, aber auch noch gelegentlich und eigentlich alles, was es gibt.
Das klingt ja dann wirklich wie ein Entzug.
Ist es auch. Die meisten sind schon entzogen, wenn sie herkommen. Aber wenn sie jetzt frisch von zu Hause oder von der Straße kommen, dann ist es auch noch ein Entzug, den wir aber nicht als kalten Entzug sehen, sondern auch begleiten, medikamentös oder halt mit Entspannungsverfahren und anderen Möglichkeiten.
Wenn Sie sagen, da wird 24 Stunden betreut, was machen Sie da so mit den Jugendlichen? Was bekommen die für ein Programm?
Eigentlich ist es ein ganz normaler Alltag, wie es zu Hause auch sein sollte. Das fängt morgens an mit dem Aufstehen gemeinsam um 7 Uhr, gemeinsames Frühstücken, gemeinsames Saubermachen, gemeinsame Aktivitäten. Das kann ein Spiel sein, das können Spaziergänge sein, Sport. Es gibt eine Morgenrunde, wo der Tag geplant und strukturiert wird, wo geguckt wird, was habe ich heute vor. Und dann geht das auch los mit Schule zum Teil auch oder Gruppentherapien, Einzeltherapien, also ein ganz buntes Programm. Dann mit Mittagspause, gemeinsames Essen, gemeinsame Mahlzeiten, kennen die meisten auch gar nicht mehr. Da legen wir großen Wert drauf. Und es geht dann weiter mit Mittagsruhe, mit Nachmittagsgestaltung, auch wieder Sportspiel, Therapien, Aktivitäten, Besuche, alles was dazugehört.
Also diese Struktur ist wichtig?
Ja. Die kennen die meisten nicht. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört. Die sitzen nächtelang vorm PC und schlafen tagsüber oder essen vorm PC. Das ist also, Regeln und Strukturen fehlen und die versuchen wir wieder zu vermitteln.
Okay, dann gehen wir mal weiter von der A-Phase. Wie lange ist man da so ungefähr, ganz grob?
Ja, 4 bis 8 Wochen.
Und dann geht man den Flur entlang und dann steht da schon über der Tür B-Phase. Was spielt sich dann hier genau ab?
Also hier geht es dann so ein bisschen ans Eingemachte. Hier haben sich die Patienten dann auch schon entschieden, hier zu bleiben. Und dann wird auch die Gruppentherapiezeit wird länger, die Einzeltherapien werden intensiver. Die Patienten müssen sich mit ihren Problemen auseinandersetzen. Und dann natürlich auch schon mal anzufangen, zu gucken, wie geht es draußen weiter. Wir machen Außenaktivitäten begleitet. Zum Teil dann auch schon mal alleine zum Hobby in benachbarte Vereine, um zu gucken, wie komme ich draußen zurecht, wie ist die Rückfallgefahr. Das ist dann hier so der Fokus.
Apropos Gemütlichkeit, also ich finde, es sieht so insgesamt ganz gemütlich aus. Hier sind so ein paar Sofas aufgebaut, Regale, ein Gong an der Wand, Dart spielen kann man auch. Oder die Tür ist jetzt gerade geöffnet, da gucke ich raus auf eine Tischtennisplatte. Fernseher, klar, muss natürlich auch sein. Oder ein Billardtisch, ein Kicker. Aber so die Hausarbeit drumherum, das Putzen, wie ist das so geregelt?
Das machen wir auch mit den Jugendlichen zusammen. Die müssen ihre Zimmer in Schuss halten, den Wohnbereich auch aufräumen. Und Küchendienst gibt es, dass da jeder seine Aufgaben hat. Und das wird auch immer wieder mit nach Hause genommen. Oder dann, wenn sie in die Einrichtung gehen und dann die Rückmeldung, ja, das war gut, auch wenn es schwer war. Das sind so die ersten Konflikte, die entstehen. Ich habe da keine Lust zu und dann müssen sie es machen. Und das nehmen sie dann gerne mit und führen es weiter.
Jetzt sind wir vor der C-Phase. Eigentlich sieht das, finde ich, so mit den Sofas, Billardtisch, Kicker, Spielen, sieht der Gruppenraum eigentlich sehr ähnlich aus wie in der B-Phase.
Ist halt ein bisschen kleiner, weil hier auch die Patienten eigentlich dann auch schon mehr draußen machen. Das heißt, zur Schule gehen, ins Praktikum gehen oder auch schon alleine mal in die Stadt oder schwimmen oder zum Sport. Darum ist das ein bisschen kleiner als in der B-Phase, aber soll halt wohnlich bleiben. Sie sollen sich ja auch ein Stück weit zu Hause fühlen.
Es ist Mittagszeit und es gibt hier natürlich auch eine Küche und ich merke, hier wird auch gekocht. Was machen Sie denn da Schönes?
Ich schneide Äpfel für Pfannkuchen.
Apfelpfannkuchen und Blaubeeren sehe ich da auch schon dahinter.
Alles, Wir haben ja unser Kochbudget komplett für Früchte ausgegeben, so gut wie.
Das heißt, es gibt Apfelpfannkuchen und Früchte zum Nachtisch oder werden die auch mit?
Das kommt alles mit da drauf. Haben wir noch was gekauft?
Ja, wir machen noch herzhafte Pfannkuchen mit Tomaten und Pesto und Mozzarella.
Kochen Sie sonst auch?
Zu Hause, ja, regelmäßig.
Und jetzt hier?
Jetzt haben wir eigentlich immer Freitagskochen in der B-Phase. Und da hier noch keiner C-Phasen-Status hat, kochen wir hier auch jeden Freitag.
Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie vorher auch gekocht oder hier entdeckt?
Ja, aber hier ist die Küche nicht ganz so chaotisch wie zu Hause am Ende. Das ist eine der Sachen, die ich gelernt habe.
Das Aufräumen.
Das Aufräumen.
Dann viel Spaß und guten Appetit nachher.
Danke sehr.
Sie haben ja vorhin gesagt, es geht hier eben auch Bär raus in der C-Phase. Herr Fricke, gucken wir doch mal da vorne durch die Tür. Gehen wir da mal hin, durch die Terrassentür, vorbei am Spieletisch. Jetzt sind wir quasi vor der Tür. Wie lange dauert ungefähr diese C-Phase?
2 Monate, kann man sagen. Ja.
Und wie gehen dann Patienten wieder raus in das Leben, wenn sie nach circa 2 Monaten diese C-Phase dann verlassen? Wie ist das dann für Patienten? Ist das eher Freude oder ist da manchmal auch so ein bisschen Angst dabei? So, jetzt muss ich meinen gewohnten Rahmen hier verlassen?
Genau, beides. Das ist das eine Lachen und das weinende Auge. Sie sind eine lange Zeit hier und haben sich auch an uns gewöhnt und auch an die Strukturen und an die Unterstützung. Und das auf einmal loszulassen, das macht vielen Angst. Von daher haben wir auch schon versucht, jetzt in der C-Phase ein bisschen die Züge lockerer zu lassen. Aber es macht Angst. Manchmal ist es auch ein Neuanfang. Sie gehen ganz woanders hin oder versuchen es nochmal in der Familie. Und das ist schon eine Herausforderung. Die sind zum Glück aber auch noch bei uns angebunden. Sie können jeden Mittwoch zur ehemaligen Gruppe kommen.
Gibt es auch irgendwelche Abschiedsrituale?
Ja, wir machen in der Gruppe Abschied. Da wird ein kleines Fest gefeiert. Das können Ausflüge sein. Das kann auch ein netter Abend sein mit Singstar-Spielen oder Gesellschaftsspiele. Und dann wird immer am Tag der Entlassung wird dann auch ein großer Kreis gebildet, wo alle Patienten daran teilnehmen können, nicht müssen. Es wird sich von allen verabschiedet. Der Patient bekommt ein Abschiedsbuch, was ganz bunt gestaltet ist, wo dann Erinnerungen drin sind. Und das wird dann mitgenommen und dann wird der Patient mit einer Laola-Welle vom Hof geleitet. Das ist immer sehr emotional.
Ein Eindruck von Teen Spirit Island in Hannover, der seinerzeit ersten Suchtklinik für Jugendliche in Deutschland. Im Studio bei uns Professor Christoph Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der BULT. Herr Professor Möller, wie alt sind eigentlich Ihre Patienten ungefähr?
Also im Schnitt sind die Patienten ungefähr 16 Jahre alt. Das geht von 12 bei den Jüngsten bis 20 bei den Ältesten. Die Tendenz bei den Internet- und Computersüchtigen ist eher Richtung 18 Jahre. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn man nicht in die Schule geht und sich mit den Medien beschäftigt, es wesentlich später zu entsprechenden Maßnahmen kommt, dass eine Therapie oder Hilfsmaßnahmen aufgesucht werden.
Das heißt, stoffgebundene Süchte fallen einfach schneller auf.
Die fallen schneller auf und wenn ein Jugendlicher kifft oder extrem trinkt, statt in die Schule zu gehen, kommt es eher zu einem Einschreiten von entsprechenden Hilfsorganisationen.
Wie ist das Verhältnis männlich-weibliche Patienten?
Also gerade bei den Internet- und Computerspielsüchtigen sind es fast ausschließlich die Jungs, die betroffen sind. Die Mädchen sind ja eher in den sozialen Medien unterwegs. Da haben wir vereinzelt auch mal Patienten, aber es sind eher die Jungs, die zu uns kommen.
Wir werden gleich einen der Patienten von Teen Spirit Island näher kennenlernen, einen 18-Jährigen, der süchtig ist nach Computerspielen. Nach der nächsten Musik.
Unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen.
Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen, Restart, von der Computerspielsucht zurück ins Leben. Der 18-jährige Timo ist seit einigen Monaten im Therapiezentrum Teen Spirit Island in Hannover. Sport und Bewegung sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Behandlung und ich habe ihn draußen auf dem Sportgelände getroffen und gesprochen.
Jetzt bin ich mit Timo an dem Beachvolleyballfeld. Timo, das ist einer Ihrer Lieblingsplätze.
Ja, genau. Wir spielen hier öfter nachmittags oder so Volleyball zusammen und ja, das macht mir eigentlich so sehr viel Spaß.
Haben Sie früher auch schon Volleyball gespielt?
So an sich nicht, nur in der Schule öfter mal, ja.
Timo, Sie sind jetzt seit April hier, seit dem 5. April. Wie war Ihre Situation vorher? Warum sind Sie hier?
Zu Hause in den letzten paar Monaten, bevor ich hier war, habe ich halt den halben Tag gespielt und den halben Tag geschlafen. und Schule oder Ausbildung oder sonstiges total vernachlässigt, auch meine sonstigen Hobbys und Interessen, Freunde, Familie, alles komplett vernachlässigt und hat mich nicht mehr interessiert. Und ja, da haben meine Eltern dann zuerst ein sehr großes Problem gesehen und die stationäre Aufnahme hier halt ja sehr nahegelegt.
Das heißt, es war nicht so Ihr Wunsch, Ihre Idee?
Nee, der Gedanke kam eigentlich eher von meinen Eltern aus, ja.
Und mit was für Gefühlen sind Sie dann an diesem 5. April hierher gekommen? Wie war das dann für Sie?
Ich hatte schon ein bisschen Angst davor, hauptsächlich was für Leute hier so sind und ja, was die von mir denken. Aber größtenteils war dann auch schon so, ja, ist egal und interessiert mich eh nicht so.
Was hat Ihnen das Computerspielen vorher gegeben? Was war das so für Sie im Leben?
Ja, es war halt der Ausgleich dafür, dass ich sonst nichts mehr mit Freunden gemacht habe oder sonst was. Und durch Spielen habe ich halt viele Leute kennengelernt, mich sehr gut mit denen verstanden. Und ja, das war halt der Ausgleich. Ich musste dafür dann halt nicht mal zum Schwimmen fahren oder sonst was, sondern musste nur aus meinem Bett aufstehen und mich an den Schreibtisch setzen. Und das hat sehr vieles sehr viel leichter gemacht.
Sie sagen jetzt Leute kennengelernt, aber nicht im wirklichen Leben.
Größtenteils nicht. Ich habe eine Person mal im wirklichen Leben getroffen, aber ansonsten waren das alles nur virtuelle Freunde, ja.
Aber wie muss man sich das dann vorstellen, wenn Sie da am Computer gesessen haben und gespielt haben?
Ja, also ernährt sehr unregelmäßig, mal einen Tag gar nichts und dann den Tag danach halt eine Tiefkühlpizza oder viel Chips und Eistee oder sowas, also sehr, sehr ungesund. Und ja, gespielt halt den halben Tag, dann im Bett halt viel gelegen, am Handy irgendwelche Serien geschaut, auf Netflix oder sonst was. Ja, also den ganzen Tag im Zimmer zwischen Bett schlafen oder Serien schauen und PC sitzen.
Und auch nachts?
Auch mal die ganze Nacht durch, ja.
Wie war das dann mit Schule?
Ja, gab's seit Sommer letzten Jahr gar nicht mehr. Da habe ich absolut gar nichts mehr gemacht, gar nichts anderes. Davor habe ich dann halt auch noch Schule gemacht, aber sobald ich zu Hause war wieder, habe ich dann mich vor den PC gesetzt und auch schon bis spät in die Nacht und dann war ich halt total übermüdet in der Schule.
Haben denn Ihre Eltern irgendwie versucht, mit Ihnen zu reden oder gesagt, Mensch, das ist ein bisschen viel?
Ja, die haben das durchaus schon versucht, aber ich habe das immer total abgeblockt, wollte gar nichts davon hören, habe nicht eingesehen, dass ich irgendwelche Probleme habe und habe das für mich so empfunden, dass die blöd sind, war wütend auf die, wenn die mal WLAN ausgemacht haben oder sonst was. Aber jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, dass es schon eigentlich richtig war und die ruhig noch mehr hätten machen können.
Was hätten Sie sich denn noch mehr gewünscht von Ihren Eltern?
Einerseits, dass sie sich auch wirklich absprechen. Ich konnte immer so, der eine sagte das, aber bei dem anderen durfte ich dann das wieder. Und dass die da wirklich einig sind und auch das WLAN konsequent wirklich begrenzen, dass ich da nicht irgendwelche Zwischenflüchte habe und sonst was, weil so hat es dann im Endeffekt doch nicht so viel gebracht. Sie haben zwar versucht, aber naja, es wurde trotzdem immer schlimmer und schlimmer.
Sie haben ja vor der Therapie auch einige Monate gar nicht mehr mit Ihrer Mutter gesprochen.
Ja, genau. Das war, weil sie mir so eine Rehabilitationsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit quasi aufzwingen wollte und ich wollte das halt absolut nicht und sie redete immer mehr auf mich ein und ja, dann bin ich den Morgen, als ich dahin sollte, ausgerastet, habe sie angeschrien, auch beleidigt teilweise und habe dann, als sie gegangen waren, in meinem Zimmer noch völlig wutentbrannt, Möbel umgeschmissen so und auch mein iPad durchs Zimmer geworfen und ja, meine Eltern wussten sich dann nicht zu helfen, haben Notarzt angerufen und Polizei auch. Die haben mich dann freiwillig mitgenommen in eine Tagesklinik und da war ich dann 3 Tage. Habe es immer noch nicht für nötig empfunden, mir helfen zu lassen und ja, bin dann nach 3 Tagen wieder gegangen, weil ich halt keine Lust darauf hatte. Und mein Vater holte mich dann ab. Als sie zu Hause ankamen, dachte ich halt nur, dass meine Mutter einfach auf dem Sofa sitzt und Fernseh schaut. Also sie begrüßte mich nicht oder sonst was. Und das hat mir halt so den Rest gegeben. Und ja, dann war ich traurig, enttäuscht, wütend auf meine Mutter und habe halt nicht mehr mit ihr geredet erstmal.
Soweit Timo mit dem, was er erzählt, was vor der Therapie in der Suchtklinik für Jugendliche Teen Spirit Island in Hannover war. Im Studio ist Professor Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der BULT. Es geht ja um Computerspielsucht und wie komme ich da raus? Ist eigentlich diese Geschichte von Timo typisch?
Timo hat das sehr plastisch dargestellt. Häufig finden diese Jugendlichen etwas im Internet, am Computer, was sie im realen Leben nicht finden, zum Beispiel Freunde, Anerkennung, Bestätigung, Erfolge, die sie in der Schule nicht haben. Sie können Stress vergessen und erleben sich als selbstwirksam und kompetent. All das hat er plastisch beschrieben.
Das klingt ja erstmal eigentlich ganz angenehm, wenn man das so erlebt, aber...
Das Problembewusstsein ist ja auch nicht bei dem Jugendlichen, sondern in der Umwelt, weil der Jugendliche irgendwann nicht mehr in die Schule geht, die Schule vernachlässigt, die Eltern merken, dass er sich zurückzieht, nur noch in seinem Zimmer sitzt, das Zimmer verdunkelt, die Körperhygiene vernachlässigt, das Essen vernachlässigt und dann in einen Teufelskreislauf hineingerät, wobei der Jugendliche selber das Ganze als positiv und selbstwirksam, selbstbestärkend erlebt.
Dieses Ausrasten, ist das auch häufig so in der Geschichte zu finden?
Nun, wenn Sie eine Sache, die sehr wichtig ist für jemanden, die Sache wegnehmen, in dem Fall den Computer, das Internet, das WLAN, dann kommt es zu Impulsdurchbrüchen. Das ist das, wovor Eltern Angst haben, weshalb sie häufig nicht tätig werden, keine Grenzen setzen. Das geht bis hin zu Suizidandrohungen. In der Regel sind diese Kinder dann nicht suizidal. Hier müssen früher Grenzen gesetzt werden. Das beginnt im Prinzip schon im frühen Kindesalter. Wenn Sie in ein Restaurant gehen, sehen Sie heute die Kinder mit dem Smartphone der Eltern. Jeder hat ein Smartphone, keiner spricht mehr miteinander. Schon da wird nicht eingegriffen. Schon da erleben die Kinder, dass sie immer mehr desgleichen bekommen, wenn sie anfangen zu schreien, zu meckern. Und hier müsste im Prinzip die Grenzsetzung schon anfangen.
Wie sieht denn die Therapie der Computerspielsucht aus?
Und es geht darum, das, was gerade beschrieben wurde, sozusagen wieder in den positiven Bereich zu lenken. Es geht darum, eine klare Tagesstruktur zu vermitteln. Sie müssen lernen, im sozialen Miteinander zurechtzukommen. Es geht um die Behandlung der zugrunde liegenden psychiatrischen Störungen oder seelischen Fehlentwicklung.
Was kann das zum Beispiel sein, was dann vielleicht zur Sucht erst
geführt hat? Das sind häufig Depressionen, es sind Angststörungen, soziale Phobien, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen und anderes. Es geht um Körpererleben, Selbstwertstärken, indem Sie zum Beispiel beim Beachvolleyball, beim Klettern erleben, dass Sie über den Körper auch ein positives Körpererleben haben. Und ein zentrales Element ist die Sinnvermittlung. Denn wenn ein Sinn gefunden wird, für den es sich lohnt, sich anzustrengen, jenseits von Drogen oder Internet- und PC-Gebrauch, dann haben wir eine intrinsische Motivation für die Therapie entwickelt.
Also diesen Sinn muss man einfach erstmal finden. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Therapie im Schnitt?
Also ein Patient, der die Therapie abschließt, ist im Schnitt 6 Monate oder auch länger dort. Es geht hier um Verhaltensänderung, Gewohnheitsänderung, das Finden neuer Inhalte und die Behandlung von zum Teil sehr besonderen Lebensereignissen, grenzüberschreitenden Dingen, schwere Grundstörungen. Das braucht Zeit und die müssen wir dem Jugendlichen gönnen.
Timo ist ja seit rund 3 Monaten im Teen Spirit Island und ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten, was er bislang in der Therapie gelernt hat.
Eins der wichtigen Dinge, wenn man Angst vor irgendwas hat, dass man sich damit konfrontieren soll und nicht davor wegrennen soll, denn dann zieht man sich irgendwann nur noch zurück und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe, sondern man muss sich konfrontieren mit allem Möglichen, wovor man Angst hat. Sei es nur ein Referat in der Schule, wenn man davor das immer vermeidet, das zu halten, dann führt das am Ende zu nichts und man lernt es gar nicht. Zweitens, glaube ich, würde ich sagen, dass man einfach über seine Probleme auch sprechen soll und das nicht nur komplett mit sich alleine ausmacht, weil man geht immer dieselben Gedanken durch und dann wird alles nur noch schlimmer so. Man kommt nicht weiter und einem kann nicht geholfen werden.
Sie sind ja jetzt in der C-Phase. Wie läuft das da jetzt für Sie? Wie ist so ein Tag?
Ja, im Moment mache ich jetzt auch Praktikum. Und ja, dann stehe ich morgens um 5:45 auf, fahre da zum Praktikum hin.
Darf ich fragen, was Sie da machen?
Garten- und Landschaftsbau. Also ja, dann bin ich da bis 3:30, komme dann hier wieder zurück, esse erstmal was und dann halte ich mich ein bisschen in der Gruppe auf. Und ja, abends schauen wir einen Film und sowas. Demnächst darf ich dann auch öfter einmal alleine raus, in die Stadt einkaufen gehen oder einfach alleine schwimmen gehen oder sonst was. Des Weiteren habe ich auch einmal in der Woche Hobby, wo ich sehr gerne Volleyball spiele, halt im Verein so und das ein bisschen trainiere.
Wie ist der Umgang mit dem Computer?
Computer haben wir hier schon, aber meist nur in Begleitung von den Betreuern, wo man halt mal irgendwas Wichtiges recherchieren kann oder sonst was, aber Spielen oder Ähnliches geht hier gar nicht. Auch soziale Netzwerke oder sonst was gibt es absolut nicht.
Wenn Sie so an das Leben, ich sag mal jetzt nach Teen Spirit Island denken, wenn das für Sie so weitergeht, wie werden Sie da mit Computern, Computerspielen insbesondere umgehen?
Von Computerspielen werde ich mich erstmal komplett fernhalten. Ein Computer oder auch ein Handy werde ich schon noch haben, so WhatsApp und sowas ist, benötige ich einfach so, um Kontakt zu halten mit Freunden und sowas. Finde ich schon relativ wichtig, aber Computerspiele brauche ich absolut nicht. Und also ich versuche auf jeden Fall auch Handy und sowas sehr in den Griff zu bekommen. Und mir da in der Anfangszeit gehe ich auch wahrscheinlich erstmal in eine Wohngruppe mit therapeutischer Hilfe und dass ich da mich von denen auch beraten lasse, ob es jetzt schon zu viel ist oder nicht und so weiter.
Haben Sie schon Pläne für danach, Schule, Ausbildung?
Pläne im Moment sehen so aus, dass ich hoffentlich Anfang des Schuljahres in die Schule gehen kann, dann meine 10. Klasse Realschulabschluss nachholen kann. Danach hatte ich dann vor, das Abitur nachzuholen und danach dann irgendwas in Richtung Architektur zu machen. Also dieses Interesse an Architektur, das habe ich hier jetzt so entwickelt. Ein bisschen recherchiert schon, was das so genau ist, was man da macht. Und finde ich, hört sich sehr cool an und hoffe, dass das so funktioniert.
Erzählt uns Timo, der wegen Computerspielsucht behandelt wird. Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der BULD in Hannover ist Professor Möller. Er ist zu Gast bei uns im Studio. Herr Professor Möller, das klingt ja eigentlich ganz positiv und hoffnungsvoll, wie Timo sich entwickelt hat.
Also Timo hat eine sehr positive Entwicklung genommen und hat gute Chancen, ein Leben mit einem kontrollierten Umgang der neuen Medien führen zu können.
Bei Alkoholabhängigkeit muss ein Mensch ja sein Leben lang auf Alkohol verzichten. Wie ist das denn mit Computerspielsucht?
Also bei digitalen Medien geht es darum, einen kontrollierten Umgang mit den neuen Medien zu erlernen, die sozial erwünschten Dinge wie Dokumentation, Recherchen entsprechend auch ausführen zu können. Das Wichtige ist, wenn man vor dem Computer sitzt, nicht wieder auf die Computerspiele zurückgreifen zu müssen.
Zu müssen heißt, man darf mal ein bisschen und wo endet dann ein bisschen?
Das ist sehr individuell unterschiedlich. Am Anfang ist es sicherlich sinnvoll, sich komplett von diesen Dingen fernzuhalten. Es gibt aber viele Patienten, die dann ausweichen, zum Beispiel auf Serien schauen und das dann exzessiv bis hin zu süchtig betreiben oder die sozialen Medien exzessiv betreiben, also exzessiv nutzen. Das Angebot ist ja grenzenlos und die Nutzung ist häufig auch grenzenlos jenseits der Computerspiele und das muss beobachtet und auch kontrolliert werden.
Das ist ja im Prinzip dann eben auch die Chance oder eben auch die Bedrohung, je nachdem, wie man es sieht, ein ganzes Leben lang. Wenn man 6 Monate Therapie macht, hilft das ja sicherlich nicht für ein ganzes Leben. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit, dass die Jugendlichen dann weiter betreut werden und angeleitet werden?
Nun, die Sinnvermittlung ist ja eins der wesentlichsten Dinge der stationären und ambulanten Therapie. Die Fortführung der Therapie in ambulanter Form ist hilfreich, um das Ganze zu reflektieren, zu kontrollieren und zu festigen. Es gilt aber vor allem, Interesse für das Leben und für Dinge jenseits der Computernutzung zu vermitteln. Und wenn da ein Interesse da ist, dann wird der Jugendliche im weiteren Leben auch entsprechende Kraft aufbringen, um sich dafür zum Beispiel für Beachvolleyball oder andere Hobbys zu begeistern und das am Nachmittag dann zu machen.
Die Eltern werden ja auch immer mit einbezogen in die Therapie und wir werden auch gleich Timos Eltern hören nach der nächsten Musik. Unser Thema, Restart, von der Computerspielsucht zurück ins Leben. Wenn ein Jugendlicher wegen Computersucht behandelt wird, dann werden auch die Eltern mit einbezogen in die Therapie. Professor Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus auf der BULD, ist bei uns zu Gast im Studio. Wie sieht denn eigentlich so eine Mitarbeit der Eltern konkret aus?
Nun, gerade im Kindes- und Jugendalter entwickeln sich die Krankheiten im Rahmen der Familie, was nicht heißt, dass die Familie schuld ist. Aber es gilt immer, das soziale Umfeld mit einzubinden und wir versuchen, die Eltern in regelmäßigen Abständen zur Familientherapie einzuladen. Es geht darum, auch dort Verhaltensänderungen anzuregen, gegebenenfalls zu ermöglichen, sodass sowohl der Jugendliche als auch die Eltern einen neuen Weg in ein neues Leben finden können.
Die Patienten kommen ja auch nicht unbedingt aus Niedersachsen. Die Eltern von Timo zum Beispiel kommen eben auch immer von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, sie fahren viele Kilometer hin und her, aber das nehmen sie auch sehr gerne auf sich. Timos Vater erinnert sich sehr genau an die Situation vor der Therapie.
Also die Situation für die Familie war extrem angespannt. Die ganze Familie, wir sind zu viert, wir haben noch einen jüngeren Sohn, war extrem angespannt und haben sehr gelitten. Wir hatten keinen Zugang zu unserem Sohn, haben alles Mögliche versucht, schon verschiedene Therapien, ambulante Therapien versucht, irgendwo noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Er hat sich gegen alles gesperrt und dann sind wir durch Zufall an Teen Spirit Island gekommen, haben dann da Kontakt aufgenommen, waren dann 12, 13 Mal in der ambulanten Sprechstunde, bis dass er dann freiwillig eingesehen hat, dass es eigentlich nur noch der Weg sein kann, dass er das macht. Und so ist er dann da gelandet. Und man merkte schon nach 4 Wochen, in der 5. Woche, dass das ein ganz anderer Kerl geworden ist. Also ein Traum, ein absoluter Traum, die Einrichtung.
Wie war das für Sie, die Situation? Wo war so der Punkt, wo Sie gedacht haben, das schaffen wir nicht alleine?
Das war für mich jetzt schon vor circa 1,5 Jahren bestimmt klar. Und ich habe immer gedacht, irgendwo rutscht der da rein. Wir haben das letzte halbe Jahr kein Wort miteinander gesprochen. Wir sind also stumpf aneinander vorbeigegangen, ohne dass er irgendwas sagte, irgendeinen Kontakt mit mir hatte. Also das war schon ziemlich belastend.
Was haben Sie denn so alles versucht, um Ihren Sohn so vom Computer wegzukriegen?
Er war noch bei so einem Psychologen. Wir haben versucht, ihn über Computerverbot. Die ersten 1-2 Tage ging es, dann rastete er irgendwann immer mehr aus, weil man merkte, dass ihm das fehlte. Und dann habe ich schon relativ früh gesagt, ich sage, der ist da kurz davor oder der ist schon drin in dieser Sucht. Und das war schon für alle ziemlich belastend. Ja.
Machen Sie bei Ihrem zweiten Sohn, bei dem Jüngeren, irgendetwas anders im Hinblick auf Computer?
Ja, definitiv. Da wird also mehr aufgepasst und das wird mehr sanktioniert. Wir achten darauf, dass er mehr seine Freizeit sinnvoller gestaltet mit Freunden, dass die Schule nicht leidet. Da achten wir schon sehr jetzt drauf.
Was wäre Ihnen wichtig? Worauf sollten Eltern achten?
Ja, das ist so ein Problem allgemein in der Gesellschaft. Durch die neuen Medien, sei es Handy, sei es Computer, kommen die Kinder ja schon sehr früh damit ran. Das fängt zum Teil schon bei 3, 4 Jahren mit an, dass sie mit dem Handy in Kontakt sind. Und dann mit 15, 16 oder 12, 13 kommt natürlich das Problem Pubertät dazu, wo dann das Gehirn abgeschaltet ist wegen Baustelle. Und da fangen dann die Probleme richtig an. Man bekommt es als Elternteil zum Teil nicht mit, weil die sich in ihren Zimmern zurückziehen. Man merkt es dann, wenn die schulischen Leistungen nachlassen und da gilt es dann sofort einzugreifen. Man merkt, die schulischen Leistungen sacken ab, der Freundeskreis wird weniger. Dann ist es allerhöchste Eisenbahn, dort einzugreifen und nicht mehr loslassen.
Hätten Sie es allein geschafft?
Nein, definitiv nicht.
Nein, keine Chance. Das denke ich auch. Also alleine hätten wir das nicht geschafft. Vor allen Dingen, es ist ja dann oft das Problem als Eltern, kommt man ja irgendwann nicht mehr dran. Und alles, was man sagt, was man macht, nehmen die nicht mehr an. Und dann ist es wichtig, diese Hilfe von außen zu haben. Und es ist auch ganz schwierig zu merken, ab wann sind die süchtig. Das geht schleichend. Das kriegt man nicht am Anfang nicht mit. Das ist im Grunde, merkt man es erst, wenn es wirklich schon zu spät ist.
Sagt Timos Mutter. Professor Möller, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der BULT, ist im Studio. Sie haben ja seinerzeit das Therapiezentrum für suchtkranke Jugendliche Teen Spirit Island mit begründet. Was würden Sie sagen, was sind für Eltern erste Alarmzeichen bei Kindern, wenn sie abzudriften drohen in Computerspielsucht, in Onlinesucht?
Wenn Kinder sich zurückziehen, zunehmend mehr Zeit am Computer verbringen, die Schule vernachlässigen, die Schulleistungen heruntergehen, Hobbys vernachlässigt werden und die Kinder das Ganze nur als zufriedenstellend erleben, weil es ihnen plötzlich besser geht, dann sollte man hellhörig werden.
Und was sollte man dann tun?
Das Wichtige ist, in Kontakt zu kommen mit dem Kind, klare Regeln und Vereinbarungen mit dem Kind und dem Jugendlichen zu treffen. Wenn diese nicht umgesetzt werden, sich Hilfe und Beratung zu holen bis hin zur stationären Therapie.
Wo könnte man sich noch hinwenden? Also zum einen gibt es ja Teen Spirit Island in Hannover, dort gibt es auch eine Ambulanz.
Nun, das Erste sind natürlich die regionalen Beratungsstellen, Suchtberatungsstellen, die häufig auch einen Schwerpunkt im Bereich der digitalen Medien, der Internet- und Computersucht haben, die dann gegebenenfalls an uns oder andere Kliniken verweisen können.
Aber ist da nicht vielleicht auch so ein leichter Vorbehalt? Da muss man ja eigentlich sich erstmal dazu bekennen, dass das Kind eine Sucht hat.
Nun, dadurch, dass das Ganze jetzt in den Medien auch präsent ist, dass es in die ICD-11 mit aufgenommen wird, wird es vielleicht auch leichter, diese Thematik ins Bewusstsein zu nehmen und sich dazu zu bekennen.
Was würden Sie sagen, ab wann ist ein Computer oder ein Handy für ein Kind auch wirklich sinnvoll?
Und das ist ein großes Thema. Kinder brauchen etwas anderes als digitale Medien. Kinder brauchen frühe, umfassende, basale Sinneserfahrung, Bewegung, freies Spiel, sichere Bindung und Begeisterung für das Leben. Erst wenn das hergestellt und sichergestellt ist, kann die Computer- und Smartphone-Nutzung sinnvoll dazukommen. Wenn wir Steve Jobs, Bill Gates, Tony Anderson nehmen als Beispiele, die alle sagen, das sind geniale Dinge, die wir hier entwickelt haben, sie gehören aber nicht in Kinderhände und wir lesen hier immer wieder die Zahl 14 Jahre. Es muss also vieles hergestellt werden, um einen selbstbestimmten Umgang sicherzustellen. Wir haben jetzt gerade eine Veränderung durch die neue Datenschutzgrundverordnung, dass die sozialen Medien erst ab 16 legal zugelassen werden und die Begründung des Europäischen Gerichtshofs ist, dass es eine entsprechende geistige Reife braucht, um zu überblicken, was mit meinen Daten passiert.
Allerdings wird da ja auch oft geschummelt, dann mit dem Alter.
Nun, wie überall. Jeder ist 18 oder 16 im Internet, das ist das Problem. Aber es kann zum Denken aufrufen und die Schulen können nicht mehr einfach sagen, wir brauchen eine WhatsApp-Gruppe in der ersten Klasse, weil das in Zukunft legal zumindest nicht mehr möglich ist.
Dann vielleicht nicht das soziale Medium in der ersten Klasse, aber Computer werden ja doch schon recht häufig eingesetzt in Schulen. Und über die mediale Bildungskampagne des Landes Niedersachsen habe ich auch mit Kultusminister Grant-Hendrik Tonne gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, an wie vielen Schulen in Niedersachsen eigentlich Computer eingesetzt werden.
Na, wir können keine landesweite Statistik rausgeben, wie viele PCs gibt es möglicherweise in Schulen. Aber es ist in Niedersachsen möglich, ab der ersten Klasse natürlich auch Unterricht mit Computern zu ermöglichen, das auch ganz ausdrücklich gewünscht.
Wie ist das mit Kitas?
Grundsätzlich, glaube ich, darf das auch nicht vor Kitas Halt machen. Das so einzubinden in den Bildungsauftrag, dass Kinder einen pädagogisch gut vermittelten Zugang auch zu digitalen Medien erhalten.
Wie ist denn die Linie des Landes Niedersachsen? Es gibt ja die Aktion Schule Digital Niedersachsen. Es gibt Online-Pläne. Also wird das vorangetrieben?
Das wird vorangetrieben. Momentan zeichnen wir Schulen aus, auch durch unsere Wettbewerbe, die intelligent, kreativ den Einsatz digitaler Medien vorantreiben. Uns ist dabei ganz besonders wichtig und mir persönlich auch ganz besonders wichtig, es geht nicht um die Technik nur an sich, sondern sie muss verbunden werden mit dem Erwerb von Medienkompetenz, dass man also weiß, was mache ich da eigentlich, was bedeutet es, wenn ich mich in diesem Kontext bewege, auch die Nutzung. Und das treiben wir voran, zum einen durch Förderprogramme, dass Schulen an das schnelle Internet angeschlossen werden, hoffentlich bald mit Mitteln auch des Bundes zum Digitalisierungspakt für die Ausstattung der Schulen, aber natürlich auch für die pädagogische Implementierung in den Kerncurricula, dass auch jede Schule mit entsprechenden Medienkonzepten sagt, wie gedenken wir damit umzugehen, pädagogisch wertvoll umzugehen, ergänze ich.
Auf der anderen Seite warnen Wissenschaftler und die Zahl der Computer- und internetsüchtigen Jugendlichen steigt immens. Viele sagen auch, durch einen Einsatz von Tablets, von Computern frühzeitig in der Schule ist das quasi so der erste Einstieg in die Sucht. Wie begegnen Sie dem?
Das ist genau der Punkt, wenn ich meine, wir müssen so etwas vernünftig begleiten und jungen Menschen erklären, dass man so etwas nicht beliebig inhaltlich nutzen darf, beliebig tatsächlich nutzen darf. Ich glaube, dass wir einen sehr großen Beitrag auch zur Prävention leisten können, indem wir angeleitet vermitteln, wann ein solcher Einsatz sinnvoll ist, dass ein Einsatz von digitalen Endgeräten ergänzend immer etwas Gutes und Wertvolles sein kann, aber dass natürlich auch Gefahren und Risiken damit einhergehen, über diese Risiken auch in Schule informieren, darüber diskutieren und auch das jungen Menschen mit an die Hand zu geben. Deswegen ist der Einsatz nach meiner Einschätzung weniger der Einstieg als vielmehr eine gute Prävention auch vor den Gefahren, die es logischerweise auch gibt.
Soweit der niedersächsische Kultusminister Grant-Hendrik Tonne. Professor Christoph Möller, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Kinderklinik auf der Bult. Wie beurteilen Sie denn das, was der Kultusminister sagt? Also es ist ja von ihm ein Plädoyer für den frühen Einsatz der Medien an Schulen.
Wir erleben in den letzten Jahren eine Medialisierung, eine Digitalisierung der Kindheit. Es werden Milliarden für die Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten ausgegeben, während wir gleichzeitig von Lehrermangel, von maroden Schulgebäuden lesen. Wir wissen aus Metastudien, das, was im Unterricht wirkt, ist die Persönlichkeit des Lehrers. Und hier sollten wir primär investieren. Wir wissen aus vielen Studien, dass je mehr Zeit und je früher digitale Bildschirmmedien im Unterricht eingesetzt werden, desto schlechter werden die Schulleistungen. Wir wissen aus einer OECD-Sonderauswertung der Länder, die vermehrt in Digitalisierung investiert haben, dass die Schulleistungen in diesen Ländern dadurch nicht besser geworden sind. In England gibt es eine Studie mit einem Handyverbot an englischen Schulen in der Großregion London mit 130.000 Schulen. Je länger dieses Handyverbot oder Smartphoneverbot bestand, desto besser wurden die Schulleistungen, vor allem bei den schlechten Schülern. Und wie gesagt, viele Entwickler wie Steve Jobs, Bill Gates haben es ihren Kindern untersagt. Im Silicon Valley schicken viele der Leistungsträger ihre Kinder auf eine Schule, die in der Grundschulzeit völlig bildschirmmedienfrei arbeitet. Wir reduzieren heute Medien auf digitale, technische Medien, aber auch Stift und Blatt, Knete, andere Dinge sind mediale Sachen, die vor allem in der frühen Kindheit extrem wichtig für die Entwicklung sind. Und hier sollten wir kritisch sein, denn die Rahmenbedingungen der kindlichen Entwicklung verändern sich rasant. Die Gesetze der kindlichen Entwicklung bleiben aber gleich und die Kinder brauchen etwas völlig anderes.
Aber die Angst, wenn nicht frühzeitige digitale Bildung ist, wird man vielleicht als Wirtschaftsnation künftig abgehängt?
Das ist die Angst, womit man die Eltern ködert und bekommt. Vor 11 Jahren hat kein Mensch gedacht, dass wir auf dem Smartphone oder auf dem Telefon wischen. Wir bereiten auf die Technik von heute vor. Die Technik von morgen wird eine völlig andere sein. Das heißt, wir müssen die Kinder auf eine sich ständig wandelnde Welt vorbereiten. Wir erleben tatsächlich eine Disruption, eine digitale Revolution. Und es geht letztlich darum, freie, kreative, verantwortungsbewusste Menschen zu erziehen und zu begleiten, die diesen Wandel menschlich gestalten und nicht nur konforme, angepasste, funktionierende Nutzer. Um es konkret zu machen, Google kann genial sein, um Dinge zu finden. Wir müssen aber ein Grundwissen dessen haben, was wir suchen, sonst finden wir nicht, was wir suchen. Und wir haben ganz aktuell ja die Frage um Fake und Truth. Das liegt sehr nah beieinander. Hier muss viel Unterrichtswissen und Unterrichtsinhalt erstmal vermitteln, um sinnvoll recherchieren zu können. Das sind alles Aufgaben, die von der Schule dann wahrgenommen werden müssen. Und ein kritischer Umgang mit den Medien, wie weit kann ich Privates reinstellen, wie weit kann ich glauben von dem, was ich im Internet finde. All das sind Dinge, die erstmal vermittelt werden müssen.
Das ist sicherlich auch noch ein großes Thema. Insgesamt der gesunde Umgang mit den digitalen Medien, das ist sicherlich noch ein großes Thema für die Zukunft. Unterm Strich, Professor Möller, was sind so die 3 wichtigsten Tipps, kurz und knapp, im Umgang mit den Online-Medien?
Nun, Medienkompetenz beginnt mit Medienabstinenz. Das sind erstmal Dinge, die im medienfreien Raum bei den Kindern vermittelt werden müssen. Später geht es um sinnvolle Medienpädagogik, nämlich der Umgang mit Privatsphäre, Cybermobbing, Fake and Truth und so weiter und so fort. Da ist die Schule gefragt. Und auch Saint-Exupérys Ausspruch, willst du, dass die Menschen Schiffe bauen, lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Wenn ich das implementiert habe, dann kann ich im Internet alles finden, um ein Schiff zu bauen, um das nächste Meer zu finden. Und if you are not paying anything, you are not the customer, but the product sold. Das ist das, was wir auch kritisch den Jugendlichen mitgeben müssen, gerade im Umgang mit sozialen Medien wie Facebook, WhatsApp und Co.
Das war unser Thema Restart, von der Computerspielsucht zurück ins Leben. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch im Studio, Professor Gerne. Christian Möller. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Anke Genius. Wir hören uns.